Viel Spaß im Stream.
Ja, hallo. Ich schließe jetzt an den Vorredner quasi. Privacy, Security. Ich schaue es aus. Ein bisschen ein paar Denkanstöße aus meiner Ecke. Das sind jetzt keine fertigen Thesen mit, ja, so machen wir so, ist es perfekt, sondern mehr ein bisschen so das Dilemma ein bisschen aufzeigen, wo wir drin stecken, weil, ja, ganz Privatsphäre, alles super, ja, hat halt woanders ein bisschen Nachteile, wie vorher das Beispiel mit dem Auto und dem Notfall und Hilfe holen. Es ist halt immer eine Abwägung. Und ich will ein paar Denkanstöße geben, die zeigen sollen, es ist nicht immer so einfach. Es ist so diese absolute Sache wie Privacy immer und über alles, hat dann halt auch Grenzen in Richtung Sicherheit, und da will ich ein paar Thesen aufstellen dazu. Ganz kurz zu mir, ich habe am Montag schon gesprochen, ich glaube da mal mehr, so, Entschuldigung, so geht's. Ein bisschen mehr darüber gesagt, was wir so machen. Jetzt kurz noch einen Recap davon von Montag, was machen wir so. Ja, die Slides sind leider zum Teil ein bisschen englisch, weil aus einer Keynote aus von vor 3 Jahren, aber ich glaube, das im Rahmen kann man damit gut zurechtkommen. Was machen wir? Wir sind eine Kooperation der NIKAD GmbH mit dem Bundeskanzleramt, machen das nationale CERT für Österreich. Das heißt, wir kümmern uns um folgende Aufgaben. Einerseits proaktiv, wir warnen, wir informieren, wir machen Medienarbeit, was ist denn alles los in Österreich, was tut sich so, was sind die Gefahren. Der Vortrag heute ist genauso ein Beispiel dafür, draußen sein, reden, Awareness schaffen. Punkt 2 ist, wir kümmern uns sehr viel um Netzwerkhygiene. Das heißt, wir holen ein Informationen, was ist denn alles faul in Österreich, was geht denn schief wo, was passt nicht, und geben das weiter an die Betroffenen, um entsprechend zu sagen, passt auf, ihr habt in eurem Bereich ein Problem, bitte fixt das. Das ist schon der erste Punkt, wo wir Privacy Security haben, weil wir wissen jetzt relativ viel über Österreich. Wenn ich aber die Leute warnen will, pass auf, bei dir ist ein Problem, muss ich davon wissen, dass der ein Problem hat. Kann ich mich darauf beschränken und sagen, das ist seine Privacy-Sache, dass er ein Problem hat, dann kann ich ihm nicht helfen. Wenn ich aber mir herausnehme zu sagen, ja, ich darf die Informationen verarbeiten, wer in Österreich in Botnetzen sitzt, wer in Österreich Geräte im Netz hat, die verwundbar sind, dann kann ich ihm auch helfen dabei. Da haben wir schon die erste bisschen Dilemma. Ich kann sagen, ja, der andere gibt nichts an, seine Privatsache, dann kann ich mir auch nicht helfen. Punkt 3, wir helfen auch ab und zu vor Ort, das ist aber eher die Ausnahme, machen wir sehr selten. Im Normalfall sind diese Daten relativ harmlos. Das sind so Sachen wie, diese IP-Adresse war zu dem Zeitpunkt Teil von einem Botnet. Oder diese IP-Adresse hat an einem Angriff teilgenommen, an irgendein Ziel, war bei einem Denial-of-Service-Angriff beteiligt. Das ist noch relativ harmlos. Da habe ich ganz, ganz selten wirklich harte personenbezogene Daten, weil wir selber können IP-Adressen von Providern nicht auf die Endkunden mappen. Können wir nicht, wollen wir nicht, geht das nichts an. Wir spielen das alles über die Provider, die mögen bitte weitergeben an ihre Kunden, dass sie da ein Problem haben. Aber ab und zu kriegen wir was anderes bei uns. Bei uns werfen Leute ein, Daten, die sie so finden im Netz. Da haben wir Sachen wie auf Pastebin gefundene Sachen, auf welche Leute drauf haben, Accountdaten, Credentials. Ein Beispiel war mal ein Fall, da hat irgendeiner, ein netter Researcher in Österreich, einen der üblichen Malware-Spam sich angeschaut, was er denn so macht im Labor. Das Teil geht einmal als erster Schritt irgendwann in einen Server in Russland, holt sich dort ein Spam-Template, eine Liste von E-Mail-Adressen, wo es hinschicken soll, und dann eine Liste von Mail-Accounts, über die es verschicken soll. Das gab der Research an uns weiter. Dann hatte ich wir uns in unserer Babyklappe für Daten, Liste von Mail-Server, Username, Passwort. Das ist privacy-mäßig nicht mehr ganz so lustig, eher heikel. Andererseits sollten wir eigentlich den Leuten helfen, ihnen zu sagen, passt auf, eure Daten sind da draußen, eure Accounts sind nicht mehr sicher. Spannender Sachen. Oder noch viel, viel böser, Dropzone-Daten. Was heißt das? Irgendwer hat sich eingefangen, Malware auf seinem Client, auf seinem Laptop. Und diese Malware schreibt alles mit, was er so macht. Keyboard-Logging, welche Daten in die Formulare eingibt werden, vielleicht noch die Passwort-Stores aus dem Browser und andere Sachen. Also wirklich alles, was halt da drauf ist. Und manchmal sind die Leute der Malware-Schreiber etwas ungeschickt und die Daten gehen nicht gesichert nach außen, sondern landen auf irgendwelchen Drop-Sites, also irgendwelchen Zwischenservern, die offen sind, wo halt mal wird die Sache rauflädt und danach holen sich die Kriminellen von dort ab. Ab und an schaut sich jemand das anderes auch an, wer sieht, die Malware macht das und das, aha, kann ich dort auch hingreifen und kommt drauf, ja, all diese Daten, die von den PCs abgefangen wurden, landen auf ihrem offenen FTP-Server. Und da ist dann alles drinnen. So von wegen, gibt es den zensuriert, ein Login auf einem GVAT-Server, Redaktion, irgendwas, Username und Passwort. Das ist nicht mehr so lustig. Das ist so privacy-mäßig ein ziemlicher GAU, dass solche Daten quasi frei im Netz herumgondeln. Daraus ist für mich der Schluss, dass eigentlich aus Privatsphärensicht eine Malware-Infektion auf meinem privaten PC so ziemlich der größte GAU ist, den ich mir vorstellen kann. Weil damit gehen alle meine privaten Daten, Passwörter, potenziell Bilder und Co. nach außen, an einen Dritten, der es nicht haben sollte. Eigentlich ist die Sicherheit von meinem Laptop für meine Privatsphäre extrem wichtig. Das heißt, um Privatsphäre zu erreichen, brauche ich sichere IT. Kann ich jetzt aber auch sichere IT fahren, ohne Privatsphäre ein bisschen einzuschränken? Das ist die spannende Frage in meinen Augen. Das ist nicht ganz so leicht. Ja, und geht es um nur Privatsphäre oder noch ein bisschen mehr noch? Ein bisschen so die Nachrichten durchschaut. Solarindustrie, Industriespionage. Da hat es einige Firmen erwischt, die halt haben ihre Geschäftsgeheimnisse verloren an ihre Konkurrenz in China. Detto hatten wir Nortel, der große kanadische Netzausrüster, hatte über Jahre hinweg die Spione im eigenen Netz und ein guter Teil der Gründe des Untergangs der Firma ist die Spionage gewesen. Die hatten ihre eigene Sicherheit nicht im Griff. Detto, die Schlagzeilen gibt es alle paar Wochen und Monate. Detto in Frankreich und ja, das ist jetzt MFA, ist das Ministry of Foreign Affairs, also irgendwie ein Außenministerium hat es erwischt. Auf gut Deutsch, es ist nicht nur Privatsphäre, es sind auch Geschäftsgeheimnisse und damit auch der wirtschaftliche Erfolg von Firmen hängt massiv dran, dass ihre eigene IT sicher ist. So, was mache ich jetzt dagegen? Wie verteile ich jetzt mein Netzwerk? Wer erkennt das? Genau. Horostowitz in Kärnten. Berühmt dafür, dass es, glaube ich, was sonst, 19 Tore oder irgendwo in der Preisklasse, ganz, ganz viele Mauern. Das ist nicht nur eine Ringmauer mit einem Tor, sondern es gibt ganz, ganz viele Tore am Weg hinauf bis zum Burgfried. Das heißt, ich habe de facto Verteidigung in der Tiefe. Ich habe nicht nur eine Mauer, ich habe viele Mauern. Wie schütze ich mich? So, wie erkenne ich jetzt einen Angriff? Die Burgen haben es leicht gehabt damals. Die haben nämlich ihr ganzes Umfeld, nicht wie heute in schönen Wäldern, sondern da waren einfach freigeholzt, klare Fläche. In Wien das Glacis früher, rund um die Stadtmauern. Das heißt, möglichst freie Sicht, wer kommt von draußen auf mich rein? Es war klar, dass der Verteidiger auf der Stadtmauer oder auf der Burgmauer muss sehen, was kommt da daher. Um zu unterscheiden, ist es ein normaler Bauer, der zum Markt kommt, oder ist es ein böser Angreifer, der mich ausrauben will. So, wie mache ich es jetzt im Netz? Punkt 1, erstens einmal, ich habe verdammt viel Rauschen im Ganzen. Wenn ich jetzt ein Gerät ins Netz setze, ist es nicht ruhig. Es prasseln dauernd auf jede IP-Adresse eine Menge von Schrott ein. Scans nach beliebigen Sachen. Jeder Webserver bekommt immer wieder Versuche ab, irgendwie einzubrechen. Es ist einfach im Internet ein Hintergrundrauschen da. Nicht jedes, was irgendwie komisch ist, ist gleich ein ernsthafter, böswilliger Angriff. Eine Sache, die man lernt, wenn man seinen ersten Webserver raussetzt einmal und die Logs anschaut, da greift unheimlich viel Schrott drauf zu. Nicht alles ist böse. Will ich aber wissen, was ist wirklich das Böse dran, muss ich irgendwie wissen, wie schaut denn das aus? Was sind denn die Muster? Was sind denn die genauen Kriterien, nachdem ich jetzt weiß, dieser Angriff ist jetzt eher böse? Zweite Frage. Wie erkenne ich den erfolgreichen Angriff? Nicht nur einen Angriffsversuch, sondern jemand hat es geschafft einzubrechen. Da haben letztens einmal die Kollegen vom AIT ein nettes Forschungsprojekt gemacht, wie man quasi anhand von Logfile-Korrelationen schauen kann, da passt was nicht. Zum Beispiel, wenn ich normalerweise habe zwischen Frontend-Server und Backend-Datenbank in den Muster von Zugriffen, so ein Login macht da eine Zeile und nachher dort eine Zeile in Logfiles, kann man sie wie korrelieren und dann kommt man drauf, oho, wenn jetzt der da hinten aufschlagt, aber das vorne nicht, ist was faul. Anderes Beispiel, in Windows-Netzen ist Pass-the-Hash oder Pass-the-Ticket ein spannendes Thema, um sich quasi weiter zu verbreiten in Netzen. Wenn man quasi sagt, ja, ich stelle irgendwo einen Hash, um mich zu authentisieren, dann sehe ich anhand der Muster in den Windows-Event-Logs, da ist was nicht ganz normal gewesen. Da passt was nicht zusammen. Damit kann ich theoretisch Angriffe erkennen, erfolgreiche Angriffe erkennen. Ist aber schon ziemlich schwierig. Wo ich ein bisschen mehr Chancen habe, de facto, ist, den erfolgreichen Angriff nachher zu erkennen. Weil, dass der Angreifer reingekommen ist, ist schön und gut für ihn. Aber um das auszunutzen, muss er ja mit der eingebrachten Software kommunizieren. Er will ja dem Befehle geben, er will ja Daten extrahieren oder will Daten verändern. Das heißt, er braucht irgendeinen Kanal, mit dem er von seiner Heimatbasis aus sein Stück Software, das er bei mir implantiert hat, fernsteuert. Diese Command and Control, C2 oder CNC-Verkehr, der gibt uns in vielen Fällen die beste Methode, um zu erkennen, dass ich einen Angreifer im Netz habe. Das heißt natürlich auch, dass der Angreifer versucht, diesen Verkehr möglichst unauffällig zu machen. Das heißt, wir haben da ein bisschen ein Spy versus Spy, also ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifer und Verteidiger. Wie kann ich denn das möglichst effizient und geheim abwickeln? In der Steinzeit waren einmal die Botnetze so, dass sie über irgendwelche, zum Beispiel IRC benutzt haben, dieses Internet Relay Chat, einfach ihre Bots in irgendwelche Chatkanäle eingeloggt haben und dort Befehle angefangen haben. Ja, das war einmal vor ungefähr 15 Jahren, ist heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr das. Mittlerweile sehen wir eigentlich Folgendes, dass die gezielten Angriffe, diese Advanced Persistent Threats, machen Folgendes. Sie verstecken sich als Mensch. Sie versuchen sich genau so zu verhalten, wie es auch ein normaler User macht im Netzwerk. Das heißt, auf der Firewall oder am Proxy tue ich mich extrem schwer, den Verkehr von der Software, vom Verkehr, den ein Nutzer macht, zu unterscheiden. Das heißt, sie gehen auf Webprotokolle, HTTP, HTTPS, nutzen zum Teil legitime Websites. Letzter Angriff, den ich gesehen habe in Österreich, gegen Ministerien, hatten ganz normale Webseiten von irgendwelchen KMUs in Österreich aufgemacht, haben dort unter irgendwie WP-Uploads ein Skript installiert, das dann als Proxy fungiert hat, um die Daten weiterzureichen an den nächsten Server in der Hierarchie der Command-Control-Server. Das heißt, ich sehe in meinem Proxy-Log Zugriffe auf irgendeine österreichische Webseite, völlig harmlos klingend. Ich sehe irgendwie einen Connect zum Ich bin böse.ru oder sonst irgendwas. Sie verstecken sich. Im Land des Opfers. Nicht gleich irgendwo, wo es verdächtig ist. Und auch oft, sie warten darauf, dass der User auch aktiv ist. Das heißt nicht um 3 in der Früh, sondern genau dann, wenn der User auch am Rechner sitzt. Ich tue mir also sehr schwer zu unterscheiden zwischen, ist es jetzt die Software oder ist es der User? Das ist in Sachen Privacy ein spannendes Problem, weil ich will ja eigentlich als Verteidiger so eines Netzes genau wissen, was macht der Computer, was macht die Schadsoftware am Computer. Es ist mir in der Rolle ziemlich egal, zu welchen Websites der Nutzer hinsurft. Ist mir als Rolle Security-Beauftragter ist mir das egal. Das mag jetzt aus Sinn von wegen Arbeitsrecht und Co. und Chefmedieten und so eine spannende Sache sein, aber in der Rolle, ich will suche es die Malware, ist es mir egal, was der Nutzer bewusst aktiv macht. Der jetzt irgendwie rote Zeiten ansurft oder irgendwie nur auf eBay herumhängt oder nur auf Facebook, ist mir als Sicherheitsbeauftragter egal. Aber wenn irgendwelche Software auf seinem Rechner was macht, dann will ich es wissen. Und dass der User es will. Das ist ein spannender Kontrast. Da tue ich mich schwer jetzt als Verteidiger. Wie schaffe ich das? Was wir auch haben, ist, in der letzten Zeit ab und zu schaffen es die Angreifer so, dass sie ihre Software so weit reinschleusen in den Kernel, dass sie nach irgendwelchen Mustern im Datenverkehr suchen und dass es irgendwie auf Applikationsebene relevant ist. ganz, ganz unten im Protokollstack wird das schon abgefangen. Und bei irgendwelchen APTs auch sehr, sehr beliebt ist, dass sie nicht immer gleich von dem Rechner, der die Arbeit macht, der das Aussuchen der die extrahierenden Daten macht, auch der erst die Daten nach außen schiebt. Da gibt es dann oft irgendwie im Netz des Opfers ein bisschen ein Relaying, ein Weiterverteilen, dann irgendein Rechner irgendwo weit in einem unabhängigen Bereich, ist dann der die Daten nach außen schiebt. Ich gehe von einem high-relevant Sachen im Netz des Opfers zu einem harmlosen PC und von dort nach außen. Das heißt, ich habe das Problem, Monitoring Users versus Monitoring Computers. Das will ich machen als Sicherheitsbeauftragter, das ist mir in der Rolle egal. Oder verboten. Ja, ich kann es nicht, die Daten sind die gleichen. Es ist halt extrem schwer. Und das ist eine Sache, die ich immer hasse, ist, in Windows ist es leicht, in ein fremdes oder ein anderes Programm Daten einzubringen oder Programmcode einzubringen. Ich kann Thread Injection machen. Ich kann als normaler Windows-Programm kann ich sagen, ja, neben mir läuft noch der Windows Explorer oder der Internet Explorer. Ich nehme jetzt meinen Thread, mein Programm Execution Environment und sage bitte, klopf dort runter. Ich kann sagen, lass jetzt diesen Code von mir im Kontext von meinem Programm laufen. Das heißt, die Malware geht oft wirklich aus dem Browser raus nach außen. Ich kann nicht sagen, also was der Browser macht, ist koscher. Stimmt leider nicht. Weil auch die Malware sich in den Browser einklingt und den Browserprozess benutzt, um nach außen zu kommunizieren. Ich tue mich also wirklich schwer zu unterscheiden, was macht der User, also was macht die Maschine, oder was macht eine Malware am Computer. Das heißt, es ist in der Praxis für uns. Letztes Jahr, schon zwei Jahre, oder eineinhalb Jahre, gab es diesen Vorfall, dass im Deutschen Bundestag eingebrochen wurde. Die wahrscheinlich Russen waren es wahrscheinlich, haben dort ziemlich viele Daten abgesaugt. Wir bekamen dann von den deutschen Kollegen nette Muster mit IP-Adressen, Domainnamen, die bei dem Angriff involviert waren. Wir geben das weiter an unsere Ministerien und sagen, bitte schaut doch mal, ob ihr diese Muster auch bei euch findet. Und von einem kam zurück, ja, da haben wir einen Treffer. Der Treffer kommt aus einem Proxy-Log, schaut aus wie ein WordPress. Link, klassisches WP-Uploads, irgendwas. Aber das ist kein JPEG. Da kommt so irgendwas Komisches, aber kein Bild. So im ersten Moment irgendwie, das klingt fischig. Na gut, dann gehen wir dorthin und sagen, okay, das würden wir uns genauer anschauen, bitte. Und etwas hin und her Streiterei bekamen wir von dem betreffenden PC auch das komplette Proxy-Log vor und nachher ein bisschen. Dann kam er drauf, okay, der entsprechende Beamte oder Mitarbeiter hat gesucht nach irgendwelchen harmlosesten Sachen, was irgendwie ein Ehering oder irgendwelche anderen Blödsinnigkeiten, hat gefunden auf Google eine Seite auf eBay. Die Seite auf eBay hat eingebunden das Bild, das genau dieser Link war. Und wir konnten sich nachvollziehen, ja, der Link ist immer noch drauf auf der eBay-Webseite und mit diesem Muster. Ja, das klingt nach einem Mensch, der halt irgendwas gemacht hat, aber dieser Link war harmlos. Das war nicht die Malware, das war ein Mensch. Das konnten wir aber erst in diesem Kontext nachvollziehen. Ist jetzt wieder privacy-mäßig ziemlich heikel, weil jetzt weiß ich, was der eine Beamte gemacht hat. Ich meine, ihr habt schlecht vergessen, genau was es war und wie der geheißen hat. Ist für mich auch völlig irrelevant. Aber um aufzuklären, habe ich jetzt einen Spionagefall oder nicht, musste ich mir das anschauen. Das macht es schwierig. Nächstes Problem. Deutschland. Auch jetzt schon drei Jahre her. 14 Mai. Auf eine Wiederparlament in Deutschland. Bundestag. Dort ging es jetzt um den Mini-Duke. So hieß die Malware. Das benutzt Folgendes als Command and Control. Das da. Twitter. Und zwar hier, irgendwo in einem ganz harmlosen Twitter-Account, gibt es irgendwo dann die paar Daten drinnen, die dann halt angeben, wo die Malware weitere Befehle abholen soll. Das heißt, Twitter ist der initiale Rendezvous-Kanal zwischen Malware und dem Bösewicht, um die Sachen abzuholen. Wie vorher erwähnt, Malware versucht sich zu tarnen als normaler User. So, sofern so gut. Das muss das hinreichen. Klar, ich könnte jetzt einfach schauen, meinen Datenverkehr stromen, finde ich irgendwo in einem Twitter-Meldung solchen so ein Muster. Naja, theoretisch einfach, theoretisch gut, aber dazwischen war ja noch kurz davor war ja Folgendes. Wir hatten die Snowden-Leaks, das heißt, die NSA überwacht alles und breit und viel. Das heißt, möglichst viele dieser Webdienstleister gingen auf HTTPS. Das heißt, Twitter geht encrypted. Das heißt, ob jetzt in meinem Datenstrom aller meiner User irgendwo sowas auftaucht, sehe ich nicht mehr. Ich habe keine Chance. Als normaler Netzwerk-Admin dort oder als auf der Firewall drauf sitzender oder auf der IDS-mäßige ist irgendein ein Snort oder ein Surikata, kann das nicht finden, kann das nicht suchen, solchen Verkehr, weil ich sehe es nicht. Es ist encrypted. Was mache ich jetzt also? Wir haben ein Dilemma. Einerseits wollen wir definitiv möglichst viel verhindern, dass unsere Daten frei im Netz herumlaufen und von jedem Mann, der am Kabel sitzt, abhörbar sind und auslesbar sind. Da bauen wir immer mehr auf End-to-End-Security, Encryption, Certificate Pinning, ja nichts dazwischen aufmachen erlauben, ja kein Mann im Mittel irgendwo erlauben. Andererseits will ich aber gerade solche Sachen wie diese Rendezvous-Kanäle von der Malware nicht erkennen können, irgendwo an meinem Perimeter. Da habe ich ein Problem. Beides geht nicht so wirklich. Aktuell hat ziemlich viel herumgeeiert. Wie gehe ich damit um? Anderes Beispiel hier ist private E-Mail in Firmen oder in Behörden. Was ist da die Policy? Wir sagen oft, bitte trennt Firmensachen von Privatsachen. Nimmt es nicht beim Anmelden bei der nächsten Geburtstagsparty deines Sohnes deine Firmenadresse oder bei irgendeinem depperten kleinen Webshop. Warum nicht? Weil die Chance ist sehr hoch, dass die Passwörter dann gleich sind und dann wird der Shop aufgemacht, damit haben sie dann Mailadresse und eine Passwortkombination, die vielleicht die gleiche ist wie auch auf Twitter oder auf Facebook. Bad Karma. Bitte trennt Privatnutzung von Firmennutzung. Das heißt, viele Firmen sagen dann wiederum, okay, ihr dürft gern den Webbrowser der Firma benutzen für irgendwelche Webmail-Geschichten, Gmail, Gmx und Co. Macht bitte dort eure Privatsachen. Ihr könnt es gerne Zeit haben, dürft ihr, aber bitte trennt es privat von Firma. So, jetzt kommt dieser, jetzt habe ich bald meinen Firmen-Client, in dem ich dann irgendwelche private Webmail abrufe oder private Mail abrufe. Über HTTPS, das war uns sehr wichtig. Das habe ich aber bei der normalen E-Mail einer Firma normalerweise irgendwie mehrstufiges Antivirenkonzept. Vielleicht sogar mit irgendwelchen Explosion Chambers oder Detonation Chambers, die Malware alle Mails reinkommt, die man aufmacht in einer virtuellen Maschine und schaut, dass das irgendwie böse ist. Da habe ich jetzt extrem viel investiert, dass mein Kanal von E-Mail rein die Firma sicher ist. Firewall, AV draußen am Server, am Gateway, am Mail-Server selber und am Client. Klassischerweise dreistufig. Jetzt kommt aber der Mitarbeiter und holt sich per HTTPS seine private Mail den Firmenlaptop. Da bleibt nur noch über die Endpoint Protection, der AV, am Client selber. Auch nicht gut. Das heißt, in vielen Firmen wird es groß nachgedacht, was mache ich mit TLS? Soll ich es aufbrechen? Nicht aufbrechen? Aufbrechen heißt de facto, ich muss eine neue Root-CA installieren am jedem Client meiner Mitarbeiter und dann am Proxy wird halt entsprechend dynamisch Zertifikat generiert, damit ich halt dem Client vorgaukle, dass er End-to-End Encryption hat. Grindig, grausig. Wie gehe ich da um mit Banken, wie gehe ich um mit Gewerkschaftswebseiten, alles ziemlich deppert. Andererseits, nicht machen ist auch gefährlich, weil damit verliere ich jetzt den einen zweiten Level an Sicherheit bei Web-E-Mail. Aktuell ist es mir die große Frage in Richtung Standardisierungsbehörden oder ITF und so, sollen wir das Ganze irgendwie besser machen? Sollen wir das dabei belassen, dass es ein grausiger Hack ist? Sollen wir das Ganze ein bisschen transparenter und ein bisschen besser machen? Mein Gefühl ist dazu, dass egal ob das jetzt diese Man-in-the-Middle-Boxen in Proxys jetzt irgendwie offiziell macht oder nicht offiziell macht, es passiert. Es wird gemacht. Und mir wäre lieber, Das Ganze ist standardisiert und schön, dass ich in meinem Webbrowser neben dem Icon habe, das ist jetzt Connection nach Amazon, auch ein Icon hat, das sagt, ja, ich habe zwar end-to-end Amazon authentisiert, aber dieser von mir vertraute Proxy liest mit. Wäre für mich die schönere Variante als vorzugaukeln, das ist das End-to-End-Zertifikat von Amazon. Also ich glaube, dass da eine Lösung, die klar offen transportiert an den Client, ja, du wirst erst einmal, ich habe einen Proxy authentisiert, ich weiß, wer jetzt Proxy spielt, und ja, ich gebe es auch dem User bekannt, ja, der Proxy sitzt in der Mitte und der schaut mit, der darf reinschauen. Ist mir lieber als diese grausigen Hacks mit falschen CAs. Gut. Jetzt habe ich vielleicht einmal irgendwo einen Malware gefunden. Oder Infektion gefunden. Und kriege aus meinem Logpace raus, wohin spricht denn der jetzt wirklich? Oder ich habe die Malware gefunden irgendwo, analysiert und komme da drauf. Was ist denn der Kommunikationskanal, das das Ding benutzt? Was mache ich dann? Weitere Opfer. Kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen, wer ist noch betroffen? Optimalerweise, jetzt wieder spannend ist, das Ding ist jetzt irgend so ein Beispiel von vorher, ein gehackter Webserver eines KMUs in Österreich. Der wird vielleicht von mehreren Opfern als Proxy benutzt. Darf ich jetzt hingehen zum Provider und bitten, hey, gib mir bitte deinen Access Log. Ich würde gerne wissen, ob dieses Proxy-Skript auch von anderen IP-Adressen aus benutzt wurde, als von meinen, von dem ich schon weiß, dass er ein Opfer ist. Darf er das rausgeben? Wenn ja, unter welchen Randbedingungen? Spannend. Ja, Traceback. Darf ich das jetzt irgendwie instrumentieren und weiterverfolgen? Darf ich jetzt reinschauen in den Source-Code von diesem Proxy-Skript, was dann der nächste Schritt ist, wo die Daten, die von mir gestohlen wurden, hingegangen sind? Darf der Hoster das rausgeben? Ich finde das Kunden, spannende Frage war da, in einem konkreten Fall ist, da hat der Hoster gesagt zu mir, ja, wir dürfen eigentlich keine Kundendaten rausgeben, aber nachdem das Skript nicht vom Kunden stammt, sondern ein Hacker eingebracht hat, sind es keine Kundendaten. Also können wir es hergeben. Also ein bisschen spitzfindig, aber ja, aber das sind so die Feinheiten nachher, die, wo dann irgendwie Privatsphäre des Webkunden ein bisschen die Sicherheit des Ganzen etwas beeinträchtigt. Ja, wie gehe ich um bei Hacked System? Wie gehe ich um bei angemieteten Hosts? Wir hatten in Österreich ein paar Mal den Fall, vor allem bei Edis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Edis ist ein relativ großer Hoster in Österreich, die sind privacy-mäßig relativ strikt. Da hatte ich folgende Probleme mit ihnen. Ich weiß aufgrund von Malware-Analyse, ein Server bei ihnen wird benutzt als Command-Control-Server für einen gezielten Angriff. Ich kenne kein Opfer. Ich kenne keine Schadenssummen. Ich habe nur den Hinweis darauf, das ist wahrscheinlich vom Bösen angemietet und wird vom Bösen benutzt. So. Habe ich jetzt eine rechtliche Handhabe, ihnen einen Wiretap zu verlangen auf dem Rechner? Laut Auskunft, Fassungsschutz, nein, das reicht nicht, super zu dünn. Ich brauche aber quasi einen Wiretap, um rauszukriegen, wer sind denn die Opfer? Nur ohne Opfer kein Wiretap. Deppert irgendwie. Wie gehe ich damit um? Gut, zurück zur Privacy. Wenn ich jetzt schauen will in meinem Netz. Habe ich jetzt einen Angreifer bei mir im Netz? Auf was kann ich denn schauen? Auf was ist denn, sind denn meine Datenquellen, die ich anschauen kann? Ich kann mal reingehen in Richtung mal PCs anschauen, einfach mal Forensik machen, mir die Hardware anschauen, die Platte anschauen, RAM anschauen. Was ist los? Ich kann Logs anschauen. Ich kann in Netzwerkverkehrsströme reinschauen, ob da irgendwelche Muster drin sind. Ich kann Netflow mir anschauen. Netflow, wie ist jetzt das bekannt, Netflow? Wer kennt Netflow? Eins, ui, zwei, drei. Netflow ist eine Möglichkeit, wo Router Statistiken über wer mit wem, welche Protokolle, welche IP-Adressen, wie viel Daten in den letzten Minuten gesprochen haben. Das kann extrahiert werden über irgendwelche Protokolle. NetFlow Version 5 oder 7. Oder IPFIX ist die Variante von der ITF dafür. Dann habe ich noch eine Datenbank, die mir sagt, was sind denn die Datenströme in meinem Netzwerk. Das ist natürlich bei Angriffssachen extrem hilfreich. Oder ich kann brutal sein und einfach alles aufzeichnen. Das machen manche Firmen in High-Risk-Environments durchaus, dass sie komplett mitschneiden, welchen Verkehr sie nach außen geschickt haben. Um dann im Vorfallsfall Datenbasis zu haben, zum nachzuvollziehen, was war denn da eigentlich los. Ich habe aber prinzipiell dort ein Problem. Wenn ich weiß, wie der Angriff ausschaut, geht es halbwegs. Dann kann ich gezielter diesen Mustern suchen. Wenn es darum geht, neue Sachen zu finden, tue ich mich schwerer. Und wie schaffe ich das, dass ich aus mehreren an sich irrelevanten kleinen Events dann rauskriege, da ist was faul. Und das potenziell auch noch firmenübergreifend. Dann wird es nämlich wirklich schwierig. Also zum Beispiel als Punkt, was schon mehrmals geholfen hat bei mir in der Praxis ist, schauen wir mal einen Proxylog durch und schauen wir mal, an welche Webseiten mehr Daten hingehen als zurückkommen. Also mehr Post mit Daten nach außen als Get, die reinkommen. Da schlagen klassischerweise auf, man die üblichen Verdächtigen wie ein Flickr oder andere Image-Hosting-Websites, die relativ viel Daten hingehen. Ein paar andere klassische Sachen, wo ich halt natürlicherweise relativ viel hochlade. Und dann kommt schneller mal der Punkt, wenn man denkt, okay, aber warum jetzt die Seite? Da ist was faul. Nächster Punkt zum Thema Privacy. Wir haben alle ziemlich geschimpft auf die Data Retention, auf diese Vordatenspeicherung. Mit gutem Grund. Andererseits brauche ich sie aber. Wenn wir kriegen Informationen, welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt gerade irgendwas Böses gemacht hat oder irgendwas Verdächtiges gemacht hat, dann will ich ja dem Kunden sagen, pass auf, du hast ein Problem. Wenn jetzt aber der ISP sagt, er hat keinerlei Chance, IP-Adresse und Zeitpunkt auf Kunden zu mappen, dann geht die Warnung nicht durch. Die Warnung kann aber sein, pass auf dem PC ist wahrscheinlich ein Banking-Trojaner drauf. Der hat es auf dein Geld abgesehen. Das ist nicht irgendwie eine Gefahr für den Rest des Netzes, sondern es ist eine Gefahr für den Eigentümer des PCs. Wenn jetzt der Provider aber nicht das Mapping machen kann, dann kann die Warnung von uns nicht an den gehen, der eigentlich einen Schaden hätte dann, wenn das Ding ausgenutzt wird. Das ist ein Dilemma. Aktuell zum Beispiel ist es massiv bei Mobilfunkbetreibern, die mittlerweile einen Großteil ihrer Sachen hinter einem Carrier-Grade NAT stehen haben. Die haben die Daten gar nicht mehr. Die können gar nicht nachvollziehen, auch innerhalb von Sekunden nicht mehr. Diese IP-Adresse, diese Port, wer war das jetzt eigentlich dahinter? Welcher Kunde war das? Die haben die Daten gar nicht mehr. Ja, ist jetzt schön nett und gut in Sachen Privacy und Tracking und Co. Aber alles in Richtung, hey, pass auf, du hast da ein Problem, geht auch nicht mehr. Also wir haben ein bisschen das Dilemma wieder hier. Ich will nicht, dass der ISP großes Spying, großes Tracking macht, was der Kunde macht. Aber sie sollten doch ein bisschen es schaffen, Warnungen weiterzureichen an den richtigen Kunden. Nächster Punkt ist Netz- und Neutralität. Einerseits wollen wir, dass ein ISP möglichst ungefiltert die Daten nach außen lässt oder reinlässt an den Kunden. Ist das immer gescheit? Gerade in der Schweiz gibt es immer ein bisschen ein Miniskandelchen. In der Schweiz ist es mittlerweile üblich, dass die viele ISPs gewisse Domainnamen einfach ausfiltern. Klassisches Blocking von der Domainauflösung von bekannten Domains, die für irgendwelche als Command and Control von Malware benutzt wird. Das ist sehr effizient für den Schutz des Kunden. Widerspricht aber gewissen anderen Anforderungen. Ist wieder ein Trade-off. Oder anderes Beispiel, Port 25 Outgoing, Mail-Versand. Muss ich jetzt als normaler Endkunde dann wirklich Mail an jede beliebige Web-Mail-Server der Welt schicken können? Sollte ich nicht doch eher über einen irgendwo gehosteten Mail-Server gehen auf anderen Ports? Versus Spam. Dass ich jede Infektion sofort nach außen Spam verschicken kann. Es gibt eine Menge Trade-offs hier. Nächster Punkt. DDoS Mitigation. Wir hatten letztes Jahr mal wieder ein paar Angriffe auf Österreich. Und wie schaut es da aus? Wenn es der ISP auf seinen Webkunden sehr viele einströmende Anfragen hat, dann hätte gern der Kunde, bitte, filtert mir den Schrott weg. Ich schaff's allein nicht. Vor allem, wenn ich da irgendwie mehrere Gigabit an Datenstörverkehr habe, kann das der Kunde selber nicht mehr machen, weil die Anschlussleitung ja schon dicht ist. Ich muss da auf Seite des Providers filtern anfangen. Und nur so kann der Kunde überleben im Netz. Und nur so kann der Service aktiv bleiben. Aslan Nefeler Team, das war diese türkische Hackergruppe oder patriotische Hackergruppe, die halt im letzten Jahr auf Flughafen, Nationalbank und Co. geschossen hat. Das heißt, der Provider braucht eine Sichtbarkeit. Er muss wissen, was ist eigentlich in seinem Netz los? Welche Datenströme laufen da? Welche kann ich denn jetzt rausblocken, um meinen Kunden zu schützen? Und um da zu wissen, was ich filtern will, muss ich wissen, was ist los in meinem Netz? Wer spricht mit wem? Wie viel? Was ist unnötig? Auch wieder die klassische Dilemma zwischen Privacy und Verfügbarkeit in dem Fall. Ich muss wissen, was kann ich filtern? Was ist denn unnötig? Als Beispiel ganz aktuell, Meldung aus einem Kollegen aus Amerika, Angriffe auf Energiesektor und so. Angehängt, Liste von IOCs, Indikatoren of Compromise. Kann sein, irgendwie URLs, IP-Adressen, Hashes von Filenamen oder irgendwelchen Webseiten. Wie kann man sowas denn nutzen? Wie kann man sowas nutzen, um das Netz zu sichern? Was wir machen normalerweise, wir geben es weiter. Liebe Firmen oder liebe Behörden, pass auf, diese Muster sind aktuell von der Quelle aus als böse eingestuft. Bitte schaut doch mal nach in euren Logfiles, ob da irgendwas auftaucht. Frage erstens mal, dürfen wir das? In dem Fall ja, weil die FBI war irgendwie freigegeben an alle. Es gibt aber oft genug Quellen, die sagen, ja, liebes Team, ihr als CERT dürft danach suchen, aber ihr dürft die Daten nicht weitergeben. Deppert. Ja, wenn wir sagen, bitte sucht's, wer macht's denn wirklich? Und ist es gesichert, dass es wirklich passiert, dass alle dann nachsuchen? Und wie steht dann daraus ein Lagebild? Sammelt es irgendwie zusammen ein, um zu sagen, ja, in Österreich schaut es so aus, diese Muster vom FBI wurden in Österreich gefunden, nicht gefunden oder zu welchen Frequenzen gefunden? Dazu bauen viele andere Staaten ein Sensornetzwerk auf. Holland, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien, mehrere Modelle dazu. Meistens primär für die kritische Infrastruktur und die öffentliche Verwaltung. Und zwar jetzt nicht im Backbone, sondern quasi dort selber, in der Firma selber oder an das Netzzugang, dort Sensoren zu haben, um nach diesen Mustern zu suchen. Beispiel dazu in Finnland. Dort macht das dortige nationale CERT. Ficora hat eine Datenbank, wo sie alle diese Muster sammeln. Was sind aktuelle Muster von irgendwelchen bösen Sachen? Schicken es weiter an die Sensoren, die im ganzen Land verteilt sind. Bekommen dann entsprechende Daten zurück. IDS-Hits, Netflow, Passive DNS und so weiter. Um dann zu erkennen, ja, Achtung, wir haben bei uns im Netz im Land diese Muster gefunden. Das wirft natürlich eine Menge von Datenschutzfragen auf. Erstens einmal, diese Sensoren, was sollen denn die alles sehen? Sollen die erheben? Sollen die rein IDS-mäßig fahren? Das heißt, rein nur zu sagen, okay, jetzt habe ich was erwischt, dieses Muster ist aufgetaucht. Soll ich Netflow extrahieren? Schaue ich auf Passive DNS? Welche Domains wurden aufgelöst? Schaue ich, das heißt, welche SSL-Handshakes sind denn passiert? Welche Zertifikate wurden denn gesehen? Oder gehe ich auf die vollen Daten, die da vorbeigeschwirrt sind? Es gibt auch Mischformen, dass zum Beispiel, wenn irgendwie ein IDS triggert, dann auch rundherum ein bisschen PCAP gespeichert wird. Und ich im Nachhinein sagen kann, okay, da habe ich einen Hinweis drauf, da war es faul, dann rundherum schauen, was ist denn da wirklich passiert in dem Zeitpunkt. Wo speichere ich die Daten? am Sensor selber oder irgendwo zentral? Wer darf sie anschauen? Und wem gehören die Daten? Beispiel Dänemark, dort ist das Gesetz so, dass sobald der Sensor die Daten hat, gehören die Daten dem dortigen Geheimdienst. Sehe ich irgendwie nicht unbedingt als nötig an, aber ja, ist dort dazu geregelt. In anderen Staaten, zum Beispiel Holland, ist es vielmehr so, dass die Daten immer noch der Firma gehören oder der Behörde gehören, wo sie aufgenommen wurden. Ja, Zeit? Okay. Also ich glaube, dass das Thema für Österreich spannend werden wird. Jetzt sind gerade im Zuge des neuen NIS-Gesetzes die Frage natürlich auch, jetzt haben die Liste von Ländern, ob nicht Österreich auch sowas braucht und wenn ja, in welchem Rahmen, in welchem rechtlichen Kontext wollen wir das machen? Da gibt es durchaus einige sehr spannende Fragen, ob und wenn ja, wie und wer es denn machen soll. Noch ein paar weitere Themen zum Nachdenken. Security versus Safety. Wir hatten vorher Security versus Privacy. Ich glaube, dass wir anfangen müssen zu sagen, passt auf, die Security hat auch Safety-Aspekte. Mittlerweile kann nicht mit einem Angriff auf IT-Systeme auch Leuten wirklich wehtun, also physisch wehtun, nicht mal nur irgendwelche Daten stehlen. Das wird spannend. Und auch ein spannendes Thema ist, jetzt haben wir schon gehabt ein paar Fälle, wo Leute uns Geräte unterjubeln wollen, die bewusst gebackt dort sind. Einmal RSA Systems, einmal Juniper mit ihren Netscreen Firewalls, wo definitiv bewusst Hintertüren eingebaut worden waren. Wie gehen wir als Staat und wie gehen wir als EU damit um? Wir haben da an sich ein relativ breites Spektrum. Wir haben vor einem letzten Vortrag gesehen, irgendwelche schlechte Software. Irgendwelche IoT-Geräte, die einfach nur schlecht sind. Gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit Sachen, die irgendwie wirklich, also auch quasi kriminell schlecht sind, im Sinn von widersprechen welchen Normen und widersprechen in welchen anderen Sachen? Und wie gehen wir damit um, dass uns Leute Sachen verkaufen, die bewusst mit Hintertüren ausgestattet sind? Ich glaube, da werden wir als EU uns mal einigen müssen, wie wir gehen wir damit um. Und da gibt es jetzt schon die ersten Themen. Ich habe gerade vorgestern gesprochen mit einem Vertreter von der EU-Kommission. Ja, jetzt in dem neuesten Cyber-Package, was jetzt in Brüssel rausgekommen ist, letztes Monat, ist das Thema durchaus aufgegriffen und ja, das ist langsam dort am Radar. Wir müssen ein bisschen schauen, wie gehen wir um mit Lieferanten, wie gehen wir um mit anderen Staaten, die von außen bewusst böse Sachen bei uns ins Netzwerk unterjubeln wollen. So, und damit nicht am Ende. Fragen?
Also in diesem Internet haben wir gerade keine Fragen bekommen. Wahrscheinlich suchen Sie alle gerade nach Ihren Serverlogs.
Ich wollte jetzt noch ein bisschen auf diese Frage eingehen, ob private Daten verarbeitet werden in Firmen und so weiter, auf Geräten, wenn Leute ihre privaten E-Mail-Adressen oder privat surfen. Und würde sich das nicht tatsächlich durch Firmenpolicies insofern recht leicht lösen lassen, dass man sagt, okay, wenn ihr auf unseren Geräten, die ja für die Arbeit zur Verfügung gestellt werden, private Dinge tut, dann müsst ihr davon ausgehen, dass das alles gemonitort wird, dann ist das auch abgedeckt von den rechtlichen Situationen. Und wenn ihr tatsächlich privat sein wollt, müsst ihr eure eigenen Geräte verwenden. Ihr könnt es ja vielleicht mitbringen oder was auch immer, aber ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr auf unseren Geräten arbeitet, wird das alles gemonitort und getrackt.
An sich ja. Das Problem ist, dass heutzutage, kann ich vielleicht sagen, nimm dein Smartphone für E-Mail. Die Policies wurden aber zum Teil vor 10, 15 Jahren geschrieben. Da war es im Wesentlichen nur die Möglichkeit, die Firmen Rechnung zu nehmen. Und all diese Betriebsvereinbarungen im öffentlichen Sektor, sogar Gesetze, anzupassen auf, hey, mach's doch selber am Smartphone, das wird dauern. Aber ja, es sollte an sich in Betriebsvereinbarungen klar geregelt sein, wie sehr der Arbeitgeber Privatnutzung erlaubt, nicht erlaubt. Aber wenn er sie erlaubt, dann auch zu sagen, ich darf überall reinschauen, ist nicht ganz so trivial. Rein juristisch. Was ich vergessen habe, da anzuwenden, ist, was macht der AV? Auch so eine Sache im Privacy versus Ding, ja. da erlaube ich ja auch Firmen quasi, meine Daten durchzuschauen. Auch ein spannendes Thema. Aber ja, wegen den Policies, ja, es sollte theoretisch in einer Firma geregelt sein, wie sehr die Firma auf Privatdaten am Rechner reinschauen darf oder nicht schaut.
Ja, erstmal danke, dass du dich am Sonntag da reinstellst. Das war ein sehr spannender Vortrag. Mich würde interessieren, das CERT stellt das reine Meldestelle dar. Wenn sie etwas entdeckt, gibt sie das dann weiter ans C4 zum Beispiel. Im Speziellen jetzt hier, wenn man diesen außereuropäischen Fall oder Fall betrachtet, weil zum Beispiel Schweiz auch gefallen ist, ne? Wo Domänen zum Beispiel gefiltert werden, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, hier wirklich auch außereuropäisch, Ukraine, Russland, dann Kontakte zu knüpfen, dass da Maßnahmen gesetzt werden? Und positiv abzuschließen, danke für diese sachliche Darstellung vom CREC, von diesem WPA2-Vorfall vor kurzem.
Ich habe am Montag relativ lang gesprochen über, was unsere Rolle ist im Staat und was wir so tun. Bitte schaut euch die Aufzeichnung an von dann. Ansonsten, es gilt, Österreich, wir arbeiten zusammen. Also wir haben regelmäßige Treffen mit Polizei, mit Militär, mit dem Cyber Security Center. Wir geben an sich Daten weiter, wenn wir A, von dem, was es gegeben hat, das okay haben, also es weitergeben dürfen. Wir fragen meistens nach, wenn wir glauben, dass diese Anzeige Sinn macht, dann sagen wir meistens lieber, Melder, bitte, mach doch eine Anzeige auch noch. Wir haben aber keine Verpflichtung, dass alles, was wir wissen, auch an die Polizei geht. Wir machen da einen ziemlich klaren Filter, was gehört uns an Daten, was können wir weitergeben, was ist freigegeben und was gehört eigentlich dem Melder und der muss entscheiden, an wen es gehen soll. Wir sind, wenn es wahr ist, ab Mai Meldestelle aus dem NIS-Gesetz heraus. Da gibt es dann entsprechende rechtliche Rahmen, die uns genau vorschreiben, was wir mit den Daten zu machen haben oder was nicht machen zu haben, die dann über Meldungen reinkommen.
Ja, Ottmar, ich habe zwei Punkte. Das eine ist, ich ersuche dich um Präzision, auch in der Präsentation, Differenzierung zwischen Vorratsdatenspeicherung und Protokollierung. Okay. Ja, also die technische Protokollierung ist die eine Sache, das ist das, was jeder im laufenden Betrieb braucht. Vorratsdatenspeicherung ist Bereithalten von Daten durch Abruf von Dritte ohne weitere Kontrolle. Okay. Ja, also dass dieses Mini-Vorratsdatenspeicherungsbeispiel, so wie du es gebracht hast, ist nicht sehr präzise. Ein Punkt, zweiter Punkt, Frage, Benutzung von Firmengeräten für private Zwecke, Policy-Erklärung ist wunderschön, sinnlos, wirkungslos, entspricht nicht dem österreichischen Arbeitsverfassungsgesetz. Erstens, das heißt, unabhängig davon, ob Telefon oder E-Mail, in geringem Umfang darf ich es benutzen, bringt man bei jedem Arbeits- und Sozialgericht durch. Und der zweite Punkt, der viel interessantere ist ja, ich kann meinen Mitarbeitern verbieten, dass sie von sich aus aktiv was tun. Ich kann aber nicht verbieten, dass irgendwer private Mails an meine Firmen-E-Mail-Adresse schreibt. Und das gehört zu den Sachen, die Firma trotzdem nichts angehen. Also da sind andere Regelungsformen durchaus notwendig. Das heißt, eine Betriebsvereinbarung, wo drinnen steht, Zugriff auf Mail-Konten oder private oder persönlich zugeordnete Shares im Serverbereich, nur im Vier-Augen-Prinzip bei begründeten Verdacht, gemeinsam mit Betriebsrat und oder Revision und solche Dinge, gern da gemacht. Dann kann ich dafür sorgen, dass es entsprechende Maßnahmen gibt, die auch wirksam sein können. Alles andere bleibt in der Luft hängen.
Ja. Dazu noch, was ich so immer höre, ist, dass man ganz klar im Betriebsrat, wenn man irgendwelche Sachen macht, zum Beispiel ein CIEM einsetzt in der Firma, die viele Daten anschaut, dann muss wirklich klar sein, zu welchem Zweck darf ich die Daten nutzen und zu welchem Zweck darf ich sie definitiv nicht nutzen. Also diese Trennung zwischen Security-Aspekte und Mitarbeiteraufsicht und Co-Sachen, das muss man ganz, ganz brutal trennen. Dann kann es funktionieren, sonst ist man in ja, rechtlichen ziemlichen schweren Wasser. Noch Fragen?
Ich sehe gerade keine mehr. Ich glaube, das Internet hat sich auch noch nicht wieder gemeldet. Eine nehmen wir noch.
Danke nochmal für den Vortrag. Und Ich würde gerne eine Frage stellen, die ein bisschen sozusagen danach fragt, was vor dem Ganzen passiert. Also mich würde interessieren, weil ich das eben nicht weiß, was ist so der typische Fall, wenn eine Malware entdeckt wird? Also ich gehe davon aus, meistens wird sie erst entdeckt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ist das richtig? Also wenn irgendwelche Kreditkartendaten weggekommen sind? Oder gibt es den Fall, dass sie tatsächlich vorher entdeckt wird von einem lokalen Systemadministrator? Oder wie sind da so die, was ist der typische Fall?
Sagen wir mal? Das ist sehr, sehr breit gestreut. Das geht von jemand außen, sagt der Firma, pass auf, da habt ihr ein Problem, weil halt irgendwo was überwacht wird. Es kommt darauf an, dass man die Daten halt irgendwie dann kriegt. Es kann sein, dass es sofort auffällt, weil es eine Ransomware ist, weil die fällt auf. Es kann sein, dass es Jahre dauert, man merkt es überhaupt nicht und auf einmal kommt man drauf, dass das Geschäft nicht mehr so gut läuft, weil der Konkurrent bessere Angebote macht oder es ist variiert stark, also das kann man schwer vereinheitlichen. Ich würde mir anschauen den Verizon Breach Report, die bringen raus jedes Jahr ein langes Dokument zum Thema, was denn so die Consulter gesehen haben an Vorfällen und ich glaube auch dort ist auch meistens eine Tabelle drin, wie denn das die Sachen aufgefallen sind. Das wäre jetzt meine Empfehlung. So Verizon Breach Report. Da mal nachgoogeln.
Danke. Mhm.
Gut. Wenn keine Fragen gerade mehr sind, dann ganz herzlichen Dank nochmal an Ottmar Lendl. Großen Applaus.